Die Gegenwart von Geistern im Wahnsinn. Ich habe, wie mir scheint, durch eine Folge außergewöhnlicher Umstände eine Bestätigung für eine der seltsamsten Behauptungen Swedenborgs gefunden. Dass das Leben des Menschen in Beziehung steht zu einer Hierarchie von Geistern. Diese wechselseitige Beziehung, normalerweise unbewusst, wird in einigen Fällen von Geisteskrankheit ins Bewusstsein gehoben. Ich arbeitete 16 Jahre lang an einer der größten staatlichen Nervenheilanstalten Kaliforniens. Aus beruflichem und persönlichem Interesse untersuchte ich Tausende von geisteskranken Personen. 1964 verhalf mir eine zufällige Entdeckung zu einem detaillierteren und exakteren Bild von psychotischen Halluzinationen, als es bisher möglich war. Schon eine Zeit lang war mir eine gewisse Ähnlichkeit aufgefallen zwischen den Krankengeschichten und Swedenborgs Ausführungen über die Verbindung des Menschen mit Geistern. Doch noch 3 Jahre vergingen bis zu dem Zeitpunkt, da alle entscheidenden Erkenntnisse über die Halluzinationen vorlagen und dem Augenblick, wo mir die auffallende Ähnlichkeit zu Swedenborgs Aussagen ganz offensichtlich wurde. Von da an sammelte ich so viele Einzelheiten wie möglich aus den Berichten Swedenborgs und fand dabei nicht nur eine fast vollkommene Übereinstimmung mit den Erlebnissen der Patienten, sondern, was noch eindrucksvoller war, dass durch ihn einige Aspekte der Halluzinationen erklärt werden, die sonst völlig rätselhaft bleiben. Geisteskranke Personen haben den natürlichen Zusammenhang mit ihrer Umwelt verloren. Sie brauchen Überwachung, Pflege und Einschränkung der Bewegungsfreiheit zu ihrem Schutz. Sind sie sehr verwirrt oder zeigen sie sogar Reaktionen auf unsichtbare Erscheinungen, bezeichnet man das als Halluzinieren. Die meisten halluzinierenden Personen verschweigen ihre Erlebnisse, weil sie wissen, dass diese ungewöhnlich sind und als Wahnsinn gedeutet werden könnten. Die meisten Patienten sind sich schon recht bald darüber klar, dass andere Menschen ihre Erfahrungen nicht teilen und lernen, wie bereits gesagt, darüber zu schweigen. Viele leiden jahrelang unter den Anschuldigungen, Bedrohungen und Angriffen der Stimmen, ohne dass irgendjemand in ihrer Umgebung auch nur das Geringste davon ahnt. Bestenfalls erzählen Patienten von einigen besonders eindrucksvollen Halluzinationen der Vergangenheit. Eine außergewöhnlich entgegenkommende Patientin konnte ich fragen, ob ich mit den von ihr halluzinierten Stimmen direkt sprechen dürfe. Sie willigte ein und ich sprach mit ihnen und sie gab mir deren unmittelbare Antworten. Dadurch stieß ich auf eine Möglichkeit, die mir zu einem viel ausgeprägteren Bild der inneren Welt der Halluzinationen verhalf. Ich sah mich nun nach Patienten um, die ihren eigenen Gedanken von dem unterscheiden konnten, was sie sahen und hörten. Stark beeinträchtigte Halluzinatoriker können nämlich nicht mehr zwischen sich selbst und ihren Halluzinationen unterscheiden. Ihr Ich wurde von fremden Kräften überrannt. Meine Patienten hingegen waren in relativ guter Verfassung. Ich machte ihnen klar, dass ich nichts anderes von ihnen wolle als eine möglichst genaue Beschreibung ihrer Erlebnisse. Ich erweckte weder Hoffnung auf schnellere Heilung, noch auf Belohnung. Offensichtlich waren viele von ihnen durch das, was sie hörten und sahen, verwirrt und machten sich Sorgen um ihren guten Ruf, wenn sie die obszöne Natur ihrer Stimmen preisgaben. Sie wussten auch, dass ihre Erlebnisse von anderen Menschen nicht geteilt wurden. Es brauchte viel Behutsamkeit, um sie in eine gelöste Stimmung zu versetzen, aus der heraus sie dann ihre Erlebnisse aufrichtig schildern konnten. Eine weitere Komplikation bestand darin, dass auch die Stimmen zuweilen Angst vor mir hatten und ihrerseits beruhigt werden mussten. Sie fühlten, dass der Psychologe versuchen könnte, sie umzubringen, was ja in gewisser Weise auch stimmte. Es galt also, ein Verhältnis sowohl zu dem Patienten als auch zu den von ihm gesehenen und gehörten Personen herzustellen. Mir lag daran, diese anderen Personen direkt zu befragen, und ich instruierte daher die betreffenden Patienten, mir Wort für Wort zu berichten, was ihre Stimmen antworteten oder was zu sehen war. Auf diese Weise war ich in der Lage, lange Gespräche mit den Halluzinationen der Patienten zu führen und sowohl meine Fragen als auch ihre Antworten aufzuzeichnen. Mein einziges Ziel dabei war, eine möglichst genaue Beschreibung der Erfahrungen meiner Patienten zu erhalten. Dem Leser wird auffallen, dass ich die Halluzinationen für Wirklichkeit nahm. Und eben das sind sie ja auch für die Patienten. Diese Haltung half mir bei meinem Bemühen, dicht an ihre Erlebnisse heranzukommen. Zuweilen arbeitete ich mit einem von ihnen nur eine Stunde, mit anderen aber auch über Monate hinweg, wenn ihre halluzinierte Welt umfangreich genug war. Soll man aber überhaupt glauben, was derartige Patienten aussagen? Nun, meine Patienten arbeiteten nur mit mir zusammen, weil ich aufrichtig versuchte, ihre Erlebnisse zu verstehen. Die meisten von ihnen waren ganz vernünftig, abgesehen von den Halluzinationen, die ihr Leben überfielen und störten. Bei mehreren Gelegenheiten führte ich die Unterhaltungen mit Halluzinationen, die der Patient selbst nicht wirklich verstand. Das gilt besonders für Fälle, bei denen es sich um Phänomene handelte, die in der Folge als Halluzinationen höherer Ordnung beschrieben werden sollen und in denen sich ein symbolischer Reichtum zeigen kann, der das Verständnis des betreffenden Patienten übersteigt. Auffallend war die große Übereinstimmung von Berichten, die verschiedene Patienten unabhängig voneinander gaben. Ich sehe daher keinerlei Grund, an der Wirklichkeit ihrer Erlebnisse zu zweifeln. Sie waren aufrichtige Menschen und ebenso verlegen wie ich, als ich ihnen zu erklären versuchte, was mit ihnen passierte. Eine Übereinstimmung lag darin, dass die Patienten durchwegs empfanden, sie hätten Kontakt mit einer anderen Welt oder mit einer anderen Ordnung von Wesen. Die meisten von ihnen stellten sich diese anderen Wesen als lebendige Menschen vor. Alle stießen sich an dem Wort Halluzination, aber jeder prägte seinen eigenen Ausdruck dafür, etwa die andere Ordnung oder die Erlauschten. Bei den meisten hatten sich die Halluzinationen ganz plötzlich eingestellt. Eine Frau war gerade bei der Gartenarbeit, als sie von einem unsichtbaren Mann angesprochen wurde. Ein anderer Patient berichtete, er habe bei der Fahrt in einem Omnibus plötzlich laute Geräusche und Stimmen gehört. Alle Patienten beschreiben die Stimmen so, als hätten sie die Eigenschaft realer Stimmen, manchmal lauter, manchmal leiser als normale Menschenstimmen. Die von ihnen beschriebene Erfahrung ist bloßen Gedanken oder Fantasien sehr unähnlich. Wird etwas gesehen, so erscheint es ebenfalls völlig real. Beispielsweise beschreibt ein Patient, wie er eines Nachts durch Offiziere der Luftwaffe geweckt wurde, die ihn zum Dienst fürs Vaterland riefen. Als er aufstand, um sich anzukleiden, bemerkte er jedoch, dass ihre Abzeichen nicht stimmten, woraufhin ihre Gesichter einen anderen Ausdruck annahmen. Da wusste er, dass sie von der anderen Ordnung waren, und schlug einem von ihnen ins Gesicht. Er traf die Wand und verletzte sich die Hand. Er konnte sie also erst von der Wirklichkeit unterscheiden, als er ihre Abzeichen bemerkt hatte. Eine Frau sah den ägyptischen Präsidenten Abdel Nasser in einem Stuhl in meinem Büro sitzen. Als ich meine Hand respektvoll die Rückenlehne entlang gleiten ließ, wurde meine Hand für sie von dem Körper Präsident Nassers verdeckt. In meinen Gesprächen mit den Patienten lernte ich, dass den Stimmen selbst zwei verschiedene Erfahrungsebenen zugrunde liegen, eine höhere und eine niedere. Die Stimmen der niederen Ordnung ähneln Betrunkenen in einer Bar, denen es einfach Spaß macht, anderen am Zeuge zu flicken oder sie zu quälen. Sie suggerieren zuerst unzüchtige Handlungen und schelten dann den Patienten, dass er sie beachtet. Sie finden den weichen Punkt in seinem Gewissen und greifen ihn pausenlos an. Ein Mann zum Beispiel hörte Stimmen, die ihn 3 Jahre lang wegen einer angeblichen Schuld von 10 Cent bedrängten. In Wirklichkeit hatte er diese bereits bezahlt. Diese Stimmen belegen den Patienten mit jedem nur denkbaren Schimpfnamen, suggerieren ihm alle Arten von unzüchtigen Handlungen, berauben ihn seiner Erinnerungen oder Ideen, bedrohen ihn mit dem Tode und wirken in jeder Weise auf die Leichtgläubigkeit des Patienten ein. So prahlen sie beispielsweise damit, sie könnten morgen irgendein großes Unglück verursachen und rühmen sich dann für irgendein Unglück, das gerade in der Zeitung steht. Oder sie suggerieren dem Patienten irgendwelche albernen Handlungen, zum Beispiel, hebe deine rechte Hand hoch in die Luft und bleibe so. Tut es der Patient, so ziehen sie ihn damit auf. Tut er es nicht, bedrohen sie ihn. Diese niedere Ordnung kann auch lange Zeit darauf verwenden, irgendein Körperteil des Patienten in Besitz zu nehmen. So wirkten verschiedene Angehörige dieser Ordnung auf das Ohr eines Patienten ein, der wirklich auch immer schwerhöriger zu werden schien. Eine andere Stimme versuchte 2 Jahre lang, das Auge eines Patienten zu erbeuten, das in der Folge deutlich schlechter wurde. Viele Patienten haben Stimmen gehört, die ihnen während Wochen klar und deutlich ihren Tod vorhersagten. Ganz sicher ein nervenaufreibendes Erlebnis. Ein anderer Patient musste sehen, wie eine Schlinge um seinen Hals gelegt wurde, während die Stimmen seinen Tod durch Erhängen ankündigten. Sie drohen mit Schmerzen und können auch Schmerzen empfinden lassen. Ein Mittel, sich Macht zu erzwingen. Die verheerendste Erfahrung aber besteht darin, ununterbrochen durch Dutzende von Stimmen angeschrien zu werden. Wenn dies geschah, blieb uns nichts anderes übrig, als dem Patienten Beruhigungsmittel zu verabreichen. Das Vokabular und der Vorstellungsbereich bei den Geistern der niederen Ordnung ist begrenzt, aber die Beharrlichkeit ihres Zerstörungswillens ist umso größer. Sie dringen in jeden Winkel und in jede Ritze des Privatlebens des Patienten ein, benutzen jede Schwäche und Selbsttäuschung, beanspruchen kolossale Macht, lügen, machen Versprechungen und untergraben seinen Willen. Niemals haben sie eine persönliche Identität, doch eignen sie sich die Namen und die Persönlichkeit an, mit denen man sie in Beziehung bringt. Entweder verhehlen sie es, oder sie sind sich eines eigenen Gedächtnisses nicht bewusst. Obwohl sie den Anspruch erheben, als Persönlichkeiten für sich zu bestehen, werden sie nie irgendeine Einzelheit enthüllen, die einem dabei helfen könnte, sie als solche nachzuweisen. Die Beschaffenheit ihrer Stimmen kann wechseln oder sich verändern, sodass der Patient ganz verwirrt ist und schließlich nicht mehr weiß, wer da eigentlich zu ihm spricht. Werden sie als ein Bekannter des Patienten identifiziert, so können sie die Eigenart seiner Stimme perfekt nachahmen. Aus Bequemlichkeit bezeichnen viele Patienten ihre Stimmen mit Spitznamen, etwa Fred, der Alte oder der Doktor. Die Angehörigen der höheren Ordnung hörte ich sagen, dass die niedere Ordnung die Absicht verfolgt, alle Schwächen eines Menschen ans Licht zu ziehen. Dies gelingt ihnen denn auch vortrefflich und sie entfalten dabei eine unendliche Geduld. Verschlimmert wird die Sache noch dadurch, dass sie den Patienten Versprechungen machen und ihnen sogar hilfreich klingende Ratschläge geben, nur um sie bei irgendeiner Schwäche zu ertappen. Sogar mit Hilfe des betreffenden Patienten fand ich es schwierig, eine Beziehung zu den Angehörigen dieser niederen Ordnung herzustellen. Und zwar wegen der Verachtung, die sie sowohl mir als auch dem Patienten gegenüber zeigten. Besonders auffallend ist der begrenzte Wortschatz und Vorstellungsbereich der niederen Ordnung. Einige wenige Ideen können von ihnen geradezu endlos wiederholt werden. Eine Stimme sagte beispielsweise monatelang immer nur wieder »Hey«, und der Patient bemühte sich herauszufinden, was dieses »Hey« bedeuten könnte. Die niedere Ordnung scheint auch unfähig zu folgerichtigem Denken. Als ich mit einem angeblichen Ingenieur sprach, den eine Frau hörte, erwies sich, dass dieser unfähig war, mehr als eine einfache Rechenoperation zu lösen, welche die Frau selber im Kopf hatte. Oft behaupten die Geister, sich in irgendeiner entfernten Stadt aufzuhalten, aber sie können dann nicht mehr darüber berichten, als was der Patient selber sieht, hört oder erinnert. Man hat den Eindruck, dass sie auf der untersten Ebene des Geistes der betreffenden Patienten gleichsam eingekerkert sind und sie geben uns keinen wirklichen Beweis dafür, dass sie einer persönlichen Welt oder irgendeiner höheren Ebene des Denkens oder der Erfahrung angehören. Alle Angehörigen dieser niederen Ordnung sind entweder ohne Religion oder gegen die Religion. Einige von ihnen mischten sich aktiv in die religiösen Praktiken der Patienten ein. Von den meisten Patienten werden sie als gewöhnliche, lebendige Menschen angesehen. In einem Fall jedoch erschienen sie als konventionelle Teufel und bezeichneten sich selbst als Dämonen. In einigen wenigen weiteren Fällen erklärten sie selbst, sie stammten aus der Hölle. Gelegentlich sprechen sie auch durch den Patienten. Eine meiner Patientinnen wurde dabei beobachtet, wie sie die Anstalt verließ und dabei laut mit ihrer männlichen Stimme stritt, weil sie gar nicht weggehen wollte, diese aber darauf bestand. Wie so oft behauptete auch diese besondere Halluzination, Jesus Christus zu sein. Aber seine Prahlerei und Streitlust wies ihn eher als einen Angehörigen der niederen Ordnung aus. Zuweilen erscheinen sie gleichsam eingebettet in körperliche Belange, so im Fall einer älteren Dame, die von Experimentatoren gequält wurde. Ihre Gelenke wurden auf die schmerzhafteste Weise behandelt, angeblich um zu verhindern, dass sie Arthritis bekäme. Sie erhoffte sich von den Dämonen Hilfe, obwohl es für jeden Beobachter deutlich war, dass nur die Zerstörung ihres Lebens als freier und intelligenter Mensch drohte.